Während ihr also in eurer kreativen Phase jetzt seid und hier wunderbar bastelt, erzähle ich euch noch mal ein bisschen was über dieses Gleichnis, über diese Geschichte mit Jairus. Einfach ein paar Basics noch mit dazu. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man die Geschichten und die Umstände zu den Erlebnissen, die hier geschildert werden, wenn man die ein bisschen mitkennt. Das Erlebnis mit Jairus wird in drei Evangelien erwähnt, in Markus, Matthäus und Lukas. Wobei im Markus-Evangelium sogar Jairus schon zu Jesus kommt und sagt, sie ist tot. Und ansonsten in der Geschichte, es heißt, dass er erst am Haus dann diese Meldung erhalten. Vielleicht können wir die erste Folie, genau. Jairus, der Name Jairus, beinhaltet einen Wortstamm, nämlich Jair. Und Jair heißt, er, Gott, möge aufwachen oder Gott wird erleuchten. Und Jairus war ein Synagogenvorsteher gewesen. Des Weiteren in der Geschichte geht es um die Tochter des Jairus. Und zwar wird sie als 12-jähriges Töchterlein bezeichnet im Text. Und diese Bezeichnung Töchterlein deutet darauf hin, dass sie wohl das einzige Kind von Jairus war. Und was für uns jetzt natürlich etwas befremdlich ist, aber als 12-Jährige war sie damals in einem Alter, wo die Kinder verheiratet worden sind. In der Geschichte ist natürlich Jesus mit dabei und seine Jünger. Am Ende der Geschichte sind nur noch Petrus, Johannes und Jakobus dabei. Der Ort, wo die Geschichte spielt, ist das Nordwestufer des Sees Genezareth in Kapernaum und direkt im Hause vom Jairus. Und um das zeitlich einzuordnen, es ist ungefähr am Ende des zweiten Jahres von Jesu öffentlichen Auftreten. Jesus sagt im Originaltext zu den Mädchen Talitha kum, das heißt Mädchen, ich sage dir, steh auf oder Mädchen, steh auf. Ganz interessant ist ja, dass Jairus ein Synagogenvorsteher war. Das heißt, er leitete zusammen mit dem Kantor, der für die Musik zuständig war, und dem ortsansässigen Rabbiner den jüdischen Gottesdienst. An so einem Gottesdienst mussten mindestens 10 Männer teilnehmen. Seine Aufgabe war, die Synagogengemeinde nach außen zu vertreten. Jede Synagoge hatte mehrere Vorsteher, die die Aufsicht führten über alles, was in der Synagoge geschah. Synagoge selber ist uns bekannt, ist das Haus, wo Gottesdienste in der jüdischen Gemeinde abgehalten wurden. Und jetzt gehen wir einfach nochmal in diese Geschichte rein. Jairus kommt also mit einer großen Not zu Jesus. Jairus war sicherlich allen bekannt, die dort gewohnt haben. Und es hat ihm wohl doch auch Überwindung gekostet, zu Jesus hinzugehen. Aber Jesus war in dem Moment seine letzte Chance, seine Tochter, sein einziges Kind, zu retten. Also geht er weg von seinem Haus, wo schon alles auf dieses Drama eigentlich ausgerichtet ist, wo jeder damit rechnet, dass die Tochter demnächst sterben wird. Es war also eine Situation, wo es keinen Ausweg mehr gab. Und er fällt Jesus zu Füßen, wie wir auch in den schönen Kinderbildern gesehen haben. Die Angst, seine Tochter zu verlieren, hat allen Stolz und Überlegenheit in ihm ausgelöscht. Es zählt nur noch das Wesentliche. Denn im Normalfall hätte sich ein Jude wie er, der zur geistlichen Oberschicht gehörte, nie öffentlich mit Jesus eingelassen. Und niederfallen war ein Zeichen tiefster Erniedrigung im hebräischen Denken. Aber jetzt war das Jairus alles egal. Egal, was die Menschen dachten, ob er von Kollegen beobachtet wurde oder nicht, oder die Leute ihn kannten, er wollte sein Kind nicht verlieren. Und ihm war klar, dass nur noch Jesus helfen konnte. Und ich denke, das sind auch Situationen in unserem Leben, wo auch wir vor der Allmacht Gottes kapitulieren und sagen, da kann jetzt nur noch Gott helfen. Und Jesus signalisiert, ja, ich komme. Und Jairus schöpft Hoffnung. Aber jetzt muss es schnell gehen. Vielleicht ist er wirklich erst auf den letzten Drücker losgegangen, um Jesus zu holen. Vielleicht hat er wirklich auch so lange mit sich gehadert, ob er das jetzt wirklich macht. Und ich glaube, wir sind auch manchmal so, dass wir echt bis zum letzten Drücker warten und dann uns an Gott wenden. Wenn nichts mehr hilft, wenn wir erkennen, dass wir in unserer menschlichen Kraft nicht mehr weiterkommen. Ja, und dann passieren Sachen, wo Jairus, also was ihn schier um den Verstand bricht. Jesus stoppt. Ja, endlich war er in Bewegung und dann hält er an, weil ihn irgendjemand berührt hat in dieser Menschenmasse. Ein Witz. Selbst die Jünger sind konsterniert und überrascht. Und die Zeit läuft. Jesus forscht nach. Er will wissen, wer ihn berührt hat. Und er findet die blutflüssige Frau und unterhält sich mit ihr. Jairus ist praktisch Zeit. Die Zeit läuft. Und vielleicht denkt sich Jairus, hey Leute, ich bin der Synagogenvorsteher, komm, mach weiter. Vielleicht denken wir auch manchmal, dass unser Anliegen doch wichtiger ist als von irgendjemand andersen sein Anliegen. Und dann geht's endlich weiter. Und dann kommt der Schock, es ist zu spät, sie ist gestorben, die Boten kommen ihnen entgegen, die Klageweiber schreien schon. Es ist eine unglaubliche Situation. Diese Klageweiber wurden tatsächlich organisiert. Also das war eine Art Job, dass man, also auch bei fremden Familien, das müssen jetzt gar nicht Familienangehörige gewesen sein, dass man da die Trauer und die Dramatik quasi weint und schreit. Asche fliegt durch die Luft. Alles ist der Meinung, es ist zu spät, sie ist gestorben. Und Jesus schwankt, nicht Jesus, ja, Jesus schwankt, alles umsonst. Die Finsternis droht ihn, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und da hört er, wie Jesus sagt, hab keine Angst. Glaube nur. Und Jesus sagt, sie schläft. Und an der Stelle ist erstmal Szene stoppt, den Klageweibern bleiben die Rufe im Hals stecken, alle schauen Jesus fassungslos an. Spinnt der jetzt? Ist es Zynismus in so einer Situation zu sagen, sie schläft? Es ist die einzigste Stelle im Neuen Testament, wo steht, dass sie Jesus verlachten, an diesem Punkt. Sie schläft also. Und er nimmt nur seine drei Jünger mit, Johannes, Jakobus und Petrus, und die Eltern des Kindes und geht mit ihnen ins Haus. Die Tür schließt sich, die Geräusche der Straße verstummen. Sie treten in den Hintergrund und da liegt das Mädchen, ganz still. Die Eltern in ihren Herzen so leer und voller Schmerz. Und Jesus spricht: Talitha kum, Mädchen, steh auf. Und jetzt bist du dran. Glaubst du, dass sie aufsteht? Und da werdet ihr jetzt sagen: Ja, komm. Wir wissen ja, dass sie aufsteht. Wir kennen die Geschichte. Aber wie oft ist es in unserem Leben, dass wir Glauben brauchen? Wir wissen also, dass sie aufsteht. Es ist eine Totenauferweckung. Es ist nicht die einzigste Totenauferweckung, die in den Evangelien beschrieben wird. Denken wir an Lazarus oder der Sohn der Witwe. Und ich habe mal die Zeit, wo ich mich jetzt auf die Predigt vorbereitet habe, ich mir gedacht, ja, was ist dann das Wesentliche an dieser Geschichte? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre jetzt nicht jede Woche irgendein Zeugnis, dass jemand von einer Totenauferstehung berichtet. Aber ich habe andere Probleme. Ich habe Sorge, was aus meinen Kindern wird oder aktuell, wie gesund ich eigentlich bin. Ich war vor kurzem beim Arzt und da ist ein Herzfehler festgestellt worden und das muss jetzt alles erstmal wieder in Ordnung gebracht werden. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Situationen, wo ich erstmal selber rumwurschtel und mache, bis es nicht mehr geht. Oder es gibt Situationen, wo gleich klar ist, dass es ohne Jesus nicht geht. Und dann rennt man los, wie der Jairus, hin zu Jesus und bittet ihn zu kommen in mein Leben, in meine Situation, in mein Drama, das ich vielleicht gerade erlebe. Und er kommt. Selten zu früh, nie zu spät. Und das Wesentliche ist, dass Jesus sagt: Hab keine Angst, glaube nur. Dann kommt sein Wirken, seine Anweisung oder sein Wunder für mich in meinem Leben, für dich in deinem Leben. Und das Wesentliche ist, dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir nicht alleine in der Situation sind. Manchmal ist die Antwort vielleicht einfach, simpel. Jesus sagt, sie schläft. Oder es ist überraschend. Gebt ihr etwas zu essen? Das ist auch, oder? In der Situation. Etwas ganz Einfaches, Simples. Die Antwort ist oft anders als erwartet, manchmal auch herausfordernd, weil eben göttlich. Ich möchte euch also heute zurufen: Habt keine Angst, denn Gott meint es gut mit dir und mit mir. Und dem Gott, der Tote auferweckt, ist nichts zu schwer. Er ist Gott und wir sind seine Kinder. Amen.